Liebe Gemeinde, im Glauben wachsen, darum soll es heute gehen. Dazu möchte ich Ihnen erzählen, wie das bei mir gegangen ist, im Glauben zu wachsen. Es begann eigentlich alles ganz harmlos. Bis ich 14 war, war ich katholisch, war auch alles ganz in Ordnung so. Das einzige Problem war, dass es bei uns sehr wenig Jugendarbeit gab. Und ich hatte immer das Gefühl, ich möchte mehr. Und eine Freundin von mir aus der Schule hat dann gemeint, komm doch einfach mal mit zu uns. Wir haben demnächst unseren ersten Jugendgottesdienst. Und guck dir das doch einfach mal an. Ich habe mir das angeguckt und mich auf Anhieb wohlgefühlt. Und so hat das Ganze seinen Anfang genommen. Dieselbe Freundin hat mich ein paar Wochen später mit zum Konfi-Unterricht genommen. Gunther war dann noch ein bisschen skeptisch, ob das nicht zu viel Unruhe bringen könnte. Aber wie ich heute weiß, hat sich das schnell gelegt. Er stellte die Frage nach der Geschichte aus der Bibel mit der Fußwaschung. Und nachdem ich ja bis dahin gut katholisch war, kannte ich natürlich die ganzen Geschichten auswendig und konnte ihm alles das beantworten, was er hören wollte. Woraufhin er mich gefragt hat, ob ich denn nicht Lust hätte, mit auf die Konfi-Freizeit zu fahren. Gesagt, getan. Dort wurde ich in die Gruppe total integriert und bei der Vorbereitung für den Gottesdienst der Konfis bekam ich mit einem anderen Konfi zusammen die Aufgabe, in diesem Gottesdienst die Predigt zu übernehmen. Also ich habe schon früh damit angefangen. Es ging dann weiter mit weiteren Jugendgruppen, Jugendgottesdiensten, sodass ich mich dann auch dazu entschieden habe, evangelisch zu werden. Am 5.8.2001 wurde ich dann in einem Gottesdienst feierlich in der Gemeinde aufgenommen. Ich arbeitete weiter in der Jugendarbeit und bekam einen immer stärkeren Glauben und konnte geistlich wachsen. Unter anderem geschah das auch durch den ersten Alpha-Kurs. Heute heißt der Glaubenskurs anders? Und damals war das noch zusammen mit dem CVJM im CVJM-Haus am Görtler Platz. 2006 habe ich dann in Mainz begonnen, Theologie und Geschichte zu studieren, bin dabei aber leider am Latinum und am Graecum gescheitert. Und eigentlich war das gut, denn in dieser Zeit hatte ich für die Gemeindearbeit so wenig Zeit und war so selten in Ludwigshafen und konnte so selten in meine Gemeinde kommen, dass ich irgendwie einfach Sehnsucht danach hatte, wieder hier zu sein. 2009 bekam ich dann einen neuen Studienplatz hier in Mannheim und konnte mit der Gemeindearbeit wieder anfangen. Es konnte mir die Sehnsucht gestillt werden. Ich konnte Gott wieder näher kommen. Ich konnte immer mehr an Aktivitäten der Gemeinde teilnehmen und habe mich dann bei der letzten Presbyteriumswahl dazu entschieden, einen Lektorenkurs zu besuchen, der letztes Wochenende begonnen hat. Das ist jetzt ungefähr 3 Jahre her, also man musste ein bisschen warten, aber in dieser Zeit konnte ich nur weiter wachsen. Ich fühlte mich dann irgendwann in der Jugendarbeit nicht mehr so zu Hause und habe mich dann entschieden, in der Erwachsenenarbeit Fuß zu fassen. Ich bin Mitglied im Gottesdienst Andersteam geworden und habe da auch relativ schnell die Co-Leitung für die Moderation bekommen. Ich habe im Gottesdienst gepredigt und was mir im Wachstum stark geholfen hat, war der Masterplan, ein Glaubenskurs für Fortgeschrittene unter der Leitung von Gunther und Silvia Schmidt. Dort konnte jeder berichten, wie er gewachsen ist. Und es wurde ihm durch andere Teilnehmer geholfen, noch weiter im Glauben zu wachsen. Und dann letztes Wochenende der Beginn der Lektorenausbildung. Das hat mir auch wieder gezeigt, dass ich schon ziemlich weit gewachsen bin. Ich war mit Abstand die Jüngste, der Nächstjüngste war 35. Das Durchschnittsalter würde ich auf Mitte 50 schätzen, also aus meiner Sicht 30 Jahre Unterschied, aber ich habe mich in keinem Fall dort anders gefühlt, weil ich gemerkt habe, dass ich in meinem Glauben so gereift bin, dass ich das auf das Alter überhaupt nicht ankommt. Und deswegen möchte ich Sie alle motivieren, im Glauben zu wachsen. Der Glaube ist wie ein Baum, der wächst. Und wir brauchen dazu Licht, Luft und Wasser. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das Licht haben wir also schon. Die Nahrung nimmt der Baum über seine Wurzeln auf. Und meine Wurzeln sind die Gemeinde hier, die mir immer wieder Kraft und Stärke gibt. Und Luft, das ist der Heilige Geist, der uns bewegt und berührt, der immer um uns ist. Ich wünsche mir, dass auch Sie diesen Heiligen Geist erfahren können, dass Sie im Glauben wachsen können. In dieser Gemeinde ist das total einfach möglich. Es gibt so viele Angebote und Sie können sich ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Versuchen Sie es einfach. Gott freut sich. Amen.
Vielen Dank, liebe Sandra. Nach diesem Praxisbericht und persönlichen Erfahrungen noch ein bisschen Theorie zum Thema Glaubenswachstum. Warum überhaupt wachsen im Glauben, kann man sich ja fragen. Reicht es nicht, einfach zu glauben? Das ist doch schon genug und manchmal auch schwer genug. Nun ist es so, dass die Bibel uns mehrfach auffordert, zu wachsen. Drei Bibelstellen nur habe ich mitgebracht, die sehr viel aussagen. Sven, kannst du gerade umschalten auf meine Predigtpräsentation? Also, dass das jetzt ein bisschen dauert, das ist nicht die Schuld vom Sven, sondern meine, weil ich relativ spät gekommen bin. Ich habe auch relativ spät den Ablauf weggeschickt. Das liegt daran, dass ich die letzten beiden Tage krank war. Ich habe ein Medikament nicht vertragen und es ist für mich ein Wunder, dass ich heute hier stehen kann und nicht im Bett bin. Und es ist für mich eine wunderbare Erfahrung, dass trotzdem alles so wunderbar gut geklappt hat in diesem Gottesdienst und die Mitarbeiter alle wissen, was zu tun ist und auch gebetet haben, ohne mich alles vorbereitet haben, ohne mich und alles so wunderbar geklappt hat, obwohl ich erst ein paar Minuten vor Gottesdienstbeginn da war. Und dem Sven habe ich auch ganz spät die Präsentation gegeben. Ich bin in diesem Gottesdienst, wo ich noch gesundheitlich angeschlagen bin, total erfüllt von der Freude über diese lieben Mitarbeiter. Vielleicht können wir den gerade mal applaudieren. Und jetzt hat das auch schon. Ja, das sind nur drei von ganz vielen Sätzen über Glaubenswachstum, die ich mitgebracht habe. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Ich habe nur drei Stellen hier dargestellt, die zeigen sehr deutlich, worin wir wachsen sollen. In der Gnade, in der Erkenntnis, der Gerechtigkeit, der Liebe. Das hört sich zugegebenermaßen etwas nach Arbeit an. In der evangelischen Kirche betonen wir ja meist, dass Glaube keine Arbeit ist, sondern ein Geschenk. Dass wir uns die Gnade Gottes nicht erarbeiten können und müssen, dass wir gratis gerettet werden und so weiter. So sehr das alles richtig und wichtig ist, müssen wir aufpassen, dass wir darüber nicht zu Weicheiern werden und Wichtiges vergessen. Ihr Lieben, ihr könnt da draußen im Foyer ruhig toben, wir können auch ein bisschen die Tür zumachen, gar kein Problem. Die Katholiken und Orthodoxen betonen mehr, dass auch das andere genauso dazugehört, dass Christsein ein Weg ist, ein Weg des Vorankommens und Wachsens. Und dass es gut ist, wenn ich heute zurückschaue und sehe, heute stehe ich hier und bin weiter als noch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Ich bin gewachsen im Vertrauen zu Gott, in der Liebe zu anderen Menschen. Ich bin vorangekommen auf dem Weg der Nachfolge. Und als Christen haben wir ja auch das Bedürfnis, in uns voranzukommen, nicht stehen zu bleiben, als Persönlichkeiten zu reifen. Dass Glaube einerseits ein Geschenk ist, nicht erarbeitet werden kann, andererseits auch Arbeit ist an sich selbst und mit Gott, das drücken zwei Begriffe der Bibel aus. Man unterscheidet zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Für die Rechtfertigung können wir nichts tun, für die Heiligung können wir sehr viel tun. Was die Rechtfertigung des Sünders angeht, gilt, alles ist Gnade. Ich bin und bleibe da auch immer ein Anfänger, hundertprozentig immer angewiesen auf Gott und seine Liebe. Alles, was ich brauche, um vor seinen Augen angenehm zu sein, um in den Himmel zu kommen, all das wird mir geschenkt. Deshalb sagt ja auch Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Kinder wie die kleine Jamie, die jetzt draußen herumtollt, leben vom Empfangen, nicht vom Tun. Aber dennoch gilt auch das andere. Wir dürfen wachsen und reifen im Glauben und erwachsen werden. Eine Stelle im Neuen Testament berichtet davon, dass ein Gemeindeleiter richtig pampig wird, weil er sieht, dass Christen nicht bereit sind, im Glauben erwachsen zu werden. Er schreibt an seine Gemeinde: Ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Wir sollen also geübt werden, erfahren werden. Das Wachsen im Christsein besteht einerseits auf der linken Seite aus der Rechtfertigung, aber auf der anderen Seite auch aus der Heiligung. Was motiviert uns dazu, diese Heiligungsseite auch anzunehmen, üben zu wollen, dran zu bleiben, erwachsen werden zu wollen? Craig Kröschel schreibt in seinem neuesten Buch: In der westlichen Welt seien so viele Christen träge geworden, weil sie wenig Ansporn haben. Die meisten von uns haben als Schüler nur gelernt, wenn irgendwelche Prüfungen anstanden oder Arbeiten, wenn es Noten gab. Das hat uns motiviert, nicht die Sache selbst. Ansonsten waren wir lieber faul. Liegt irgendwie so in unserer Natur. Das Dumme ist nur, im Glauben gibt es keine Noten. Und deshalb strengen sich wenige an, was zu lernen. Oder doch? Gibt es im Glauben doch sowas wie Noten? Es gibt zwar keine Noten, aber schon was zu verdienen. Es gibt was viel Größeres als Noten, nämlich eine Königskrone. In der Offenbarung des Johannes, Kapitel 4, Vers 10 und noch viel öfter, gibt es ein schönes Bild für Glaubenswachstum. All das, was wir uns erarbeiten im Lauf des Lebens, an Glaubensfortschritten, an Nachfolge, an mehr Liebe, an mehr Reife, all das ist wie eine Krone, die wir uns erarbeiten und die uns, wenn wir dann vor unserem himmlischen Vater stehen in der Ewigkeit, die uns dann in die Hand gegeben wird. Und Jesus freut sich drüber und sagt: Das ist deine Krone, das hast du dir erarbeitet. Aber der Clou ist in der Offenbarung des Johannes: Wir können damit nicht prahlen und wir wollen es auch nicht, sondern wir legen sie Jesus wieder zu Füßen, diese Krone. Und sie soll nur beitragen zum Lob seiner Herrlichkeit und nicht zu unserem eigenen Ruhm. Alle, die sagen, im Christsein ist mir zu wenig Action, zu wenig Anstrengung, zu wenig Lust am Arbeiten, das gibt's ja auch, die Leute gibt's ja auch, die sind beim Thema Wachsen im Glauben genau richtig. Wenn die Lehrer in der Schule streng mit uns waren, dann deshalb, weil sie uns vorbereiten wollten auf ein Leben als verantwortungsbewusste Menschen. Und bei Gott ist das auch so. Er fordert uns auf zu wachsen, weil er weiß, dass wir die größte Erfüllung nur dann finden im Leben, wenn wir vorankommen, wenn wir eines Tages auf unser Leben zurückblicken können und eine Krone in Händen halten. Das ist doch ein großartiges Ziel für unser Leben. Am jüngsten Tag eine Krone in Händen halten. Und die soll nicht unserer Ehre, sondern seiner dienen. Jeder Augenblick, in dem ich liebevoller reagiert habe, mich selbst mehr zurücknehmen konnte, jeder Fetzen Erkenntnis Gottes und seines Wesens, all das trägt am Ende zu seiner Ehre bei. Jetzt waren wir schon, liebe Gemeinde, im Himmel. Gehen wir noch mal zurück auf die Erde und fragen wir uns ganz praktisch, wie geschieht das, dass wir hier zu Glaubenswachstum kommen? Man hat das auch wissenschaftlich ermittelt, wie Menschen in den Glauben einsteigen und dann wachsen. Häufig sieht es so aus, dass Glaubenswachstum etwas mit Bindungen und Bindungsschritten zu tun hat. Der erste Schritt im Glauben ist für viele Menschen eine Bindung an Personen. Warum kommen Menschen in den Gottesdienst? Sie haben andere Christen kennengelernt, die sie eingeladen haben. Oder sie finden vielleicht den Pfarrer ganz nett. Auf dieser Stufe ist Glaube noch in ganzen Anfängen und sehr anfällig. Menschen können enttäuschen, Pfarrer können enttäuschen. Menschen sind fehlerhaft. Der zweite Schritt, den dann viele gehen, die so in den Glauben hineingekommen sind, ist die Bindung an die Gemeinde. Da gibt es interessante Angebote, der Gottesdienst gefällt oder der Chor. Oft ist dann bald eine Begeisterung für die Gemeinde da. Das ist schön, aber diese Bindung ist auch sehr anfällig. Das bei Freikirchlern sehr beliebte Church-Hopping hat hier seinen Ursprung. Man wechselt alle paar Monate die Gemeinde, weil jede Gemeinde irgendwann enttäuscht und eine andere Gemeinde attraktiver erscheint. Es könnte ja noch was Besseres geben. Und es gibt ganz sicher auch immer etwas Besseres. Ziel meiner Arbeit als Pfarrer und Ziel unserer Gemeindearbeit, Ziel unserer Gemeindephilosophie ist, dass Menschen irgendwann eine Bindung und persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufbauen. So schön es ist, wenn wir eine Beziehung zu Menschen haben und zur Gemeinde haben, von der Gemeinde begeistert sind, wirklich tragfähig ist das nicht. Deshalb heißt es in der 2003 verabschiedeten Gemeindephilosophie im vierten Satz: Wir träumen von einer Gemeinde, in der Menschen zu geistlicher Reife geholfen wird und sie eine persönliche Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus aufbauen. Sandra hat von sich persönlich erzählt. Sie hat auch erzählt, welche Angebote der Gemeinde es gibt und welche ihr geholfen haben. Viele Angebote der Gemeinde helfen, dass jeder von uns seine Beziehung zu Jesus Christus aufbauen und pflegen kann. Unser persönliches Wachstum wird aber nur dann gelingen, wenn wir die Verantwortung für unser Wachstum selbst übernehmen und nicht an andere delegieren, auch nicht an die Gemeinde. Und um unsere eigene Verantwortung geht es jetzt. Warten Sie nicht darauf, bis man Ihnen einen Bibelkreis oder eine Gelegenheit zur Mitarbeit, einen Glaubenskurs oder sonst was vor die Füße trägt. Kümmern Sie sich aktiv darum. Am Schriftentisch liegen Telefonnummern aus. In der Basisinformation stehen alle Adressen für Angebote in der Gemeinde. Glaubenskurse, Workshops, Hauskreise, es gibt so vieles. Nur Sie selbst müssen aktiv werden. Zweitens, praktizieren Sie auch ohne äußeren Anstoß einen regelmäßig betenden Umgang mit der Bibel. Gebet und Bibellesen, die ganz einfachen Dinge sind es, die uns wachsen lassen. Wenn wir morgens einen Vers lesen aus der Bibel und dann den Tag erleben, auf dem Hintergrund dieses Verses und mit diesem Vers, dann werden wir Erfahrung mit diesem Vers und Erfahrung mit Gott und Jesus Christus selbst machen und merken, wie wir vorankommen im Glauben. Besuchen Sie den Gottesdienst. Beim Gottesdienst Segensreich ganz besonders ist das Programm, worum es heute geht. Jüngerschaft, Reife, Lust auf ein Leben mit Jesus Christus. Ein Punkt, der bei uns in der Gemeinde ein bisschen schwach ausgeprägt ist, besuchen Sie Seminare, Tagungen und Freizeiten, die Ihr geistliches Wachstum fördern. Wir waren als Gemeinde nur einmal im letzten Jahr bei den Christusträgern, aber viele Möglichkeiten, viele Freizeiten, Tagungen liegen immer auf dem Schriftentisch. Machen Sie es sich zu einer guten Regel, mindestens ein geistliches Buch im Monat zu lesen. Karin Hoppe wird einige gute Bücher vorstellen und sie macht das übrigens im Advent an jedem Sonntag, nicht nur im Gottesdienst Segensreich. Erzählen Sie anderen von Ihrem Glauben. Thomas Harry, ein Schweizer Theologe, sagt, ein Mensch wächst am meisten im Glauben, indem er anderen von seinem Glauben erzählt. Viele, gerade Leute, die noch nicht so lange Christen sind, denken sie ja, ich muss erst mal lernen und vorankommen selber und noch sicherer werden im Glauben, bevor ich auch davon erzählen kann. Aber so funktioniert das nicht, nämlich von Anfang an, in jeder Phase meines Christseins, ist es wichtig, dass ich von meinem Glauben erzähle, nur so komme ich voran. Und siebtens, nutzen Sie Krisen, um darin zu wachsen. Keine Sorge, Sie müssen das nicht alles auf einmal angehen. Aber vielleicht können Sie sich nach diesem Gottesdienst einen Punkt vornehmen. Ja, das ist jetzt für mich dran. Wenn Sie das so durchlesen, vielleicht haben Sie das Gefühl, das eine oder andere ist jetzt wirklich dran. Zu diesem letzten Punkt, Krise, muss ich noch etwas erklären. Ich habe zu Beginn gesagt, dass die Bibel ganz selbstverständlich davon redet, dass es in unserem Christsein darum geht, zu wachsen. Und oft vergleicht sie dabei uns Christen mit Pflanzen. Ein sehr interessanter Vergleich, wie ich finde. Unser Glaube ist eine Pflanze, die wächst, die sich entfaltet, die blüht. Nur zwei Bibelstellen dazu. Psalm 92, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Jesaja 44, da verheißt Gott der Gemeinde des Alten Testaments, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Das Beispiel mit dem Gras möchte ich aufgreifen. Der Grashalm und sein Wachstum. Was lässt einen Grashalm so in die Höhe wachsen? Dass er trotz seiner Schmalheit solche Gewichte aushalten kann wie so ein Käfer. Grashalme sind ganz erstaunliche und interessante Pflanzen. Im Vergleich zu ihrer Höhe sind sie extrem schmal gebaut. Und trotz ihres zart anmutenden Anblicks und des im Vergleich dazu ausladend wirkenden Blütenstandes und der großen Blätter sind sie dennoch extrem stabil. Selbst starke Winde können ihnen nichts anhaben. Sie beugen sich ein wenig im Wind, aber sie knicken nicht. Was macht einen Grashalm eigentlich so stabil, so elastisch? Das Geheimnis des Grashalms sind die Nodien oder Knoten. Sie machen einen Grashalm so stabil. Alle paar Zentimeter hat ein Grashalm einen solchen Knoten. Das sind festere Stellen. Sie sind der Grund, weshalb er so in die Höhe wachsen kann, ohne umzuknicken. Es gibt immer wieder Zeiten, in denen wir langsamer wachsen, aber dadurch fester werden im Glauben und in den Dingen, die uns wichtig sind. Da bilden wir Knoten aus. Diese Zeiten sind manchmal schwierig für uns, aber sie geben unserem Leben Stabilität. Wenn Menschen über ihr Glaubenswachstum sprechen, dann erwähnen sie ganz oft Krisen. Sie sagen oft, gerade in der Zeit der Krise bin ich gewachsen. Das Wort Krise, griechisch Krisis, heißt auch Chance. Ich glaube nicht, dass Gott uns Krisen schickt, damit wir wachsen. Er ist kein Sadist. Aber wenn sie schon da sind, können wir sie auch bewusst gestalten und nutzen. Krisen sind Chancen zu wachsen. Es liegt an uns, ob wir sie so sehen und wahrnehmen oder ob wir uns bemitleiden und jammern, uns darin suhlen, dass es uns schlecht geht. Sagen Sie sich, es ist schlimm, was ich jetzt erlebe, aber wenn ich das jetzt schon erleben muss, dann möchte ich, dass mein Glaube wächst dadurch, dass er einen Knoten bekommt. Vielleicht ist heute Morgen auch jemand hier im Gottesdienst, der sagt, ich kann nicht sehen, dass ich wachse im Glauben. Ich bemühe mich ja, zum Beispiel gehe ich ja hierher in den Gottesdienst, aber ich kann nicht wirklich sehen, dass ich wachse. All denen sagt das Bild vom Grashalm, es kommt gar nicht darauf an, dass du es siehst oder dass andere es sehen. Interessant ist, da hilft uns wieder das Bild, der Vergleich vom Grashalm, dass die Knoten, die Nodien, das Resultat sind eines unterschiedlichen Zellenwachstums. Die Zellen im Innern, die Markzellen, wachsen schneller als die Außenzellen und der daraus entstehende Innendruck erzeugt Dehnung und Elastizität im äußeren Bereich. Also die Knoten entstehen dadurch, dass die Pflanze innen stärker wächst als außen. Es gibt Zeiten in unserem Leben, die uns das abverlangen, dass wir innen stärker wachsen als außen, dass wir unsichtbar stärker wachsen als sichtbar und für andere wahrnehmbar. Vielleicht geht es Ihnen auch so, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, es waren vor allem die schweren Zeiten, die mich befestigt haben, die diese Knoten gebildet haben, dafür gesorgt haben, dass mein Leben, mein Glaubensleben auch Stabilität bekommen hat. Weil ich gerade dann kapiert habe, ich bin nicht aus mir selbst, aus eigener Kraft und Stärke fest, sondern werde fest durch Jesus Christus. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark, dann wohnt Christi Kraft in mir. Ein schöner paradoxer Satz, wenn ich schwach bin ich stark, dann wohnt Christi Kraft in mir. Was sind die dicken Stellen, die Knoten, die Nodien in Ihrem Leben? Wenn das Leben nicht immer wieder auch aus Knoten besteht, bricht es in sich zusammen. Dieser Gottesdienst kann heute für Sie ein solcher Knoten sein, wo sie sich vergewissern, was wirklich wichtig ist im Leben, was Halt und Festigkeit ihrem Leben gibt. Wie stabil ein Grashalm durch seine Knoten ist, das beschreibt eine kleine Versuchsanordnung in einem Biologiebuch der Mittelstufe, das ich bis heute aufgehoben habe. Ich lese Ihnen diese Versuchsanordnung vor. Meine Frau sagt immer, schmeiß doch die alten Schulbücher mal weg. Aber ich denke, man weiß nie, wozu man sie noch brauchen kann, zum Beispiel für eine Predigt. Also Biologiebuch der Mittelstufe. Suche dir einen neuen, möglichst großen Grashalm. Schneide dir daraus zwei möglichst lange und gleich dicke Stücke, die wie folgt aussehen sollten. Halte anschließend nacheinander beide Halmstücke an den Enden zwischen Daumen und Zeigefinger fest und bewege die Hände dann wie durch die Pfeile gezeigt nach unten, damit die Halme sich krümmen. Biege beide Halme so lange, bis mindestens einer von beiden knickt. Welcher Halm knickt zuerst? Der Halm ohne Knoten knickt zuerst. Was kannst du daraus allgemein für die Stabilität von Grashalmen schlussfolgern? Das steht jetzt nicht mehr im Buch, aber Sie wissen es. Knoten tragen zur Stabilität und Knicksicherheit der Gräser bei. Wie gesagt, es liegt an uns, wie wir Krisen in unserem Leben sehen. Als Möglichkeit, zu einem knicksicheren Glauben zu kommen, damit wir am Ende unseres Lebens eine Krone bekommen zu Jesu Ehre. In seinem Namen. Amen.